Wir sind in unserer Predigtserie Die Bibel. Anfang letzten Jahres hatte ich auf dem Herzen, eine Serie über die Bibel zu machen. Ich habe mir gedacht, dass es eine gute Art und Weise ist, in das neue Jahr zu starten und ein neues Verständnis oder Wertschätzung von der Bibel zu haben. Ganz neue Weisheit, Leitung, Ermutigung und Kraft für unser Leben durch das Wort Gottes zu bekommen. Und wir haben gestartet im Teil 1, dass wir gesagt haben, wir wollen neu das Wort Gottes lieben, lernen und leben. Das Wort Gottes soll unserem Leben ein festes Fundament geben. Es gibt so viele Angriffe auf die Wahrheiten des Wortes Gottes. Daher ist es wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen. Und wir haben euch ermutigt, das Jahr zu starten und Gottes Wort täglich zu lesen. Und ich bin Pastor und mein Herzensanliegen ist, euch an einen Punkt in eurem Leben zu bringen, wo ihr aufblüht. Das ist Teil der Vision der Kirche für Düsseldorf, dass Menschen aufblühen in ihrer Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass einer der Hauptpunkte an Ratschlägen, die ich euch geben würde für euer Leben, dass ihr das Wort Gottes lest. Denn da steckt so viel drin, was unser Leben aufblühen lässt. Dass wir eine neue Liebe zur Bibel bekommen. Daher gibt es nichts Besseres, als morgens aufzustehen, im Wort Gottes zu lesen, gute Dinge zu lesen, die unser Leben aufbauen, ermutigen, nach vorne bringen. Und für heute habe ich was vorbereitet und ich möchte euch ermutigen, wenn du einen Notizblock dabei hast, wenn du dein Handy dabei hast, zück das mal, hol es mal raus, weil ich werde jede Menge Infos geben. Und wenn es eine Predigt gab, wo man mitschreiben sollte, dann heute, weil wenn du in irgendwelchen Gesprächen bist über die Bibel und dann sagst, da hatte ich mal eine Predigt gehört, aber ich habe es wieder vergessen, was er gesagt hat, lieber aufschreiben und dann kannst du dein Handy zücken und sagen, ja, ich habe gehört, mein Pastor erzählt, also lohnt sich auf jeden Fall mitzuschreiben. Denn heute geht es darum, warum wir der Bibel vertrauen können, warum wir der Bibel vertrauen können. Und ich habe letztes Mal maßlos überzogen beim Gottesdienst. Ich versuche mich im zeitlichen Rahmen zu behalten, gerade auch für die Mitarbeiter von Kirche für Kids. Deswegen starten wir direkt durch. Also im ersten Teil ging es um Leidenschaft, neue Leidenschaft zu bekommen, in der Bibel zu lesen. Letzte Woche ging es darum zu verstehen, worum es eigentlich in der Bibel geht. Wie ist die Bibel aufgebaut? Ja, wie können wir am besten die Bibel studieren? Und wir haben uns angeschaut, dass alles auf Jesus Christus hinweist, dass wir durch die Bibel Jesus Christus besser kennenlernen können. Und wir haben diese Serie die Bibel genannt, weil das Wort Bibel, haben wir gelernt, heißt einfach nur Buch, aber für uns Christen ist es mehr als nur ein Buch. Es ist die Heilige Schrift, etwas Besonderes. Es ist wie das gute Porzellan, was man rausholt, wenn besondere Gäste rauskommen. Da steht normalerweise irgendwo zum Frühstück immer was anderes. Zumindest ist es bei uns so. Also wir haben so richtig teures Geschirr, das steht da irgendwie schon. Und dann kommt dann, ja, also wenn Tobi und Elena vorbeikommen, dann holt man das raus. Aber ansonsten bleibt es irgendwie drin. Genau. Und ich habe euch ermutigt, letzte Woche dem Wort Gottes Raum in eurem Leben zu geben. Und wir haben verschiedene Bibelverse versucht, uns zu erinnern. In der ersten Woche ging es darum, um Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Und dann letzte Woche ging es darum, werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Und wir haben letzte Woche schon so gemacht, vielleicht können wir den auch nochmal gemeinsam lesen. Und zwar, ich zähle bis drei und dann starten wir. Ja? 1, 2, 3. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Matthäus 24, Vers 35. Jawohl, Jesus hat das gesagt. Das bedeutet, auch wenn Menschen es dekonstruieren, es kritisieren, es hassen, die Worte von Jesus und seine Wahrheiten werden nicht vergehen. Und ich möchte euch heute 7 Punkte aufzeigen, warum wir der Bibel vertrauen können. Und meine Notizen sind so ein bisschen eine Sammlung von verschiedenen Vorträgen und Predigten von anderen Leuten. Und im Grunde ist es heute so eine Apologetik-Predigt. Apologetik bedeutet rationale Rechtfertigung des Glaubens. Das heißt, es wird viel heute um dein Gehirn gehen, dass es Informationen sind. Und mein Wunsch ist, dass du sicherer im Glauben wirst und dass du dich da ein bisschen mehr auch in Theologie auskennst. Aber zur Erklärung, diese ganzen Fakten habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ich bin nicht so schlau, aber ich habe mir verschiedene Sachen durchgelesen, zusammengestellt von Leuten wie Rick Warren oder dem Apologeten Ray Comfort. Der hat ein super gutes Buch geschrieben, Nothing Created Everything. Aber hier sind meine 7 Punkte, okay? 7 Punkte, warum wir der Bibel vertrauen können. Punkt Nummer 1, die Bibel ist historisch genau. Die Bibel ist historisch genau. Viele wissen und glauben, dass in der Bibel viele gute Prinzipien für das Leben stehen, aber nicht alle wissen, dass sie auch historisch richtig und genau ist. Ich habe sogar Pastoren sagen hören, dass sie gesagt haben, ja, Prinzipien und die Moral der Bibel ist super, aber einige Geschichten sind einfach ausgedacht, weil das ist ja menschlich unmöglich. Es ist ja menschlich unmöglich, dass ein Mensch 3 Tage im Bauch eines Fisches überleben kann. Und ich glaube, die Herausforderung ist, wenn man solche Statements macht, ist, dass man selber in seinem Glauben scheinbar herausgefordert ist. Weil wenn ich mir die Bibel anschaue, dann ist ja nicht nur das menschlich unmöglich, genauso ist die Jungfrauengeburt menschlich unmöglich, eine Auferstehung von den Toten ist menschlich unmöglich. Aber es sind genau die Bereiche und genau die Ereignisse, auf die sich unser christlicher Glaube beruht. Unser Glaube beruht nicht auf menschliche Möglichkeiten, sondern auf einen Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Überzeugung. Ich möchte keinen Gott haben, der nur menschlich Mögliches machen kann. Ich brauche einen Gott, der Unmögliches möglich machen kann. Ich habe einen Witz gehört und letzte Woche habe ich den Witz mir verdrückt, aber heute muss ich euch den erzählen. Und zwar, ich habe einen Witz, vor ein paar Jahren euch den erzählt, von einem Mädchen, das im Unterricht einen Vortrag über Jona und den Fisch halten sollte. Der Lehrer war ein überzeugter Atheist und deswegen versuchte er das Mädchen ein wenig herauszufordern und fragte sie vor der ganzen Klasse, glaubst du das wirklich, dass Jona vom Fisch verschluckt wurde und 3 Tage in seinem Bauch gelebt hat? Da antwortete das Mädchen ganz kühn, ich werde Jona fragen, sobald ich ihn im Himmel treffe. Und der Lehrer stichelte weiter und sagte, ja, aber was machst du, wenn er nicht im Himmel ist, sondern in der Hölle? Da entgegnete das Mädchen ganz ruhig und sagte dann können sie ihn ja fragen. Ja, also das ist meine Art von Humor. Ich weiß, einige finden es schlecht, aber ist okay, ich finde es lustig. Aber glaubt mir, das Wort Gottes ist nicht nur einfach wahr, es ist korrekt, es ist nicht ausgedacht. Also wie kann man feststellen, ob etwas historisch korrekt ist? Es gibt so einen dreifachen Standard. Der erste Standard ist, dass es Augenzeugenberichten gibt. Und bei der Bibel sehen wir genau das, also dass Menschen anwesend waren, die es bezeugen konnte. Die Bibel wurde geschrieben, gerade die Evangelien wurden geschrieben von Menschen, die anwesend waren, die mit Jesus unterwegs gewesen waren. Und auch bei den ganzen Geschichten, die wir in den Evangelien lesen, waren ja Menschen anwesend. Nur jetzt Speisung der 5.000, Speisung der 4.000, das sind ja nur bei den 5.000, 4.000 die Männer gezählt worden. Die Frauen und Kinder wurden gar nicht mitgezählt. Das heißt, die waren ja anwesend. Als die Jungs dann das aufgeschrieben haben, die Evangelien, hätten ja die Leute sagen können, ey, ich war dabei, das war gar nicht so. Wir finden keinen Widerspruch, dass irgendwie Augenzeugen gesagt haben, es wäre nicht so gewesen. Das Zweite ist, dass die Berichte aufgezeichnet und mit extremer Genauigkeit kopiert wurden. Und ich glaube, deshalb hat Gott sich das jüdische Volk ausgesucht und ihnen diese Aufgabe anvertraut, die Schriften zu vervielfältigen. Wenn jüdische Schriftgelehrte die Tora abschrieben, also die 5 Bücher Mose, dann machten sie das nicht Wort für Wort, sondern sie schrieben die Bibel Buchstabe für Buchstabe ab. Und wenn sie fertig waren mit der Tora, mit den 5 Büchern Mose, wussten sie genau, welcher Buchstabe musste in der Mitte stehen. Und haben dann von der Mitte aus gezählt, ob die Zahl stimmt. Und wenn die Zahl nicht gestimmt hat, wurde die ganze Schriftrolle weggeworfen. So hatten sie den höchsten Standard bei den Abschriften. Und ich habe euch letzte Woche erzählt, dass die Aussage, dass die Wahrheiten der Bibel und die Genauigkeit abgenommen hat über die Jahre, dass es nicht korrekt ist, weil die Bibelübersetzer immer zum Original zurückgegangen sind. Ja, und ich habe euch 2 Beweise gezeigt, und zwar einmal Codex Aleppo. Das ist dieses große. Und hier seht ihr genau, nämlich diese Markierungen. Und diese Markierungen waren von den Abschreibern, dass sie gezählt haben. Stimmt die Anzahl? Das heißt, sie haben nicht einfach alles abgeschrieben, was wäre ganz schöne Arbeit, wenn du erst am Ende auch feststellst, Mist, ich habe mich verschrieben. Sondern dass sie hier genau gezählt haben. Das heißt, die haben Buchstabe für Buchstabe und dann haben sie Wörter für Wörter gezählt und dann diese Markierung an die Seite gemacht, um festzustellen, dass es stimmt. Und wir haben dieses Papyrus P52 angeschaut. Und das ist auch ein Papyrus, was aus im Jahr 100 bis 125 nach Christus ist, also sehr nah dran, wo alles passiert ist. Ja, und man hat festgestellt, die ganzen Abschriften, man konnte es genau zuweisen, weil es sich nicht geändert hat über die Jahrhunderte und die Jahrtausende, weil so genau gearbeitet worden ist. Und der dritte Punkt ist archäologische Bestätigung von den Berichten. Das heißt, die Königreiche, die Volksstämme haben wirklich dort gelebt, wo die Bibel sagt, dass es passiert ist. Und es gab eine Ausnahme, und zwar einen Volksstamm, von den Archäologen bis ins 20. Jahrhundert keinen Beweis gefunden haben, wo die gesagt haben, ja irgendwie, vielleicht hat sich die Bibel an dieser Stelle irgendwie vertan. Und zwar spricht die Bibel von den Hethitern. Und die ganzen Archäologen haben nichts davon gefunden bis zum Jahr 1906. Im Jahr 1906 gab es eine Ausgrabung in Hattusa, wo über 30.000 Keilschriften gefunden wurden, in denen über das Leben der Hethiter berichtet wurde und sie belegten. Denn die Bibel ist nicht nur gut und wahr, die Bibel ist auch korrekt. Mein zweiter Punkt, weil ich habe ja nicht so viel Zeit hier heute Morgen, ist, die Bibel ist wissenschaftlich genau. Die Bibel ist wissenschaftlich genau. Der Punkt ist ziemlich spannend. Leute sagen immer wieder, ich glaube nicht an Gott, ich vertraue der Wissenschaft. Aber im Rahmen der Pandemie haben wir schon mitbekommen, dass die Wissenschaft sich auch entwickelt. Ja, es wurden Aussagen getroffen wie, okay, FFP2-Maske, ja, nein, oder medizinische Maske und keine Ahnung was. Und es war immer wieder ein, wir lernen dazu. Auch Wissenschaft entwickelt sich. Wissenschaftler wissen das, was sie jetzt wissen, aber sie wissen auch nicht alles. Allein in meinem Leben, wenn ich drauf schaue, was ich früher in der Schule gelernt habe, die Schulbücher gibt es gar nicht mehr, weil es sich alles weiterentwickelt hat, weil wir mehr wissen, mehr erfahren. Oder wenn ich überlege, mein Programmier-Workshop in der Schule, wenn du den heute machen würdest, würden alle lachen. Oder das erste Fußballspiel am Computer, es war ein Strich, der ging piep, 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 piep. Dann war ein Tor und piep, 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 piep. Ja, und heute hat man EA Sports mit Figuren, die genauso aussehen wie die echten Persönlichkeiten. Also Wissenschaft entwickelt sich, aber Wahrheit bleibt gleich. Psalm 148 sagt folgendes, Vers 5 und 6. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen und er verlieh ihnen Bestand auf ewig und immer. Für ein Buch, das über 1600 Jahre in einem Zeitrahmen von 1600 Jahren geschrieben wurde, müsste man doch eigentlich denken, dass dort Dinge drin stehen, die heute wissenschaftlich widerlegt werden müssten. Aber ich habe bisher es noch nicht gefunden. In Paris, im Louvre, vielleicht wart ihr schon mal da, dort gibt es eine Bibliothek, die hat eine Reihe von Wissenschaftsbüchern. Und wenn man die ganzen Regale zusammenrechnen würde, kommt man auf 5,6 Kilometer Wissenschaftsbücher, die mittlerweile überholt sind. Wo Wissenschaftler sagen, das stimmt gar nicht mehr, was drinsteht. Super schlaue Wissenschaftler, die damals völlig überzeugt waren, so ist es. Und jetzt sagt man, hey, sie wussten das, was sie wussten, aber sie wussten nicht alles. Also haben sie ihre Gültigkeit verloren. Und im Jahr 1861 hat die Französische Akademie der Wissenschaft eine Broschüre herausgebracht mit dem Titel 51 unumstößliche wissenschaftliche Fakten, die beweisen, dass die Bibel falsch ist. Heute gibt es keinen seriösen Wissenschaftler mehr, der überhaupt nur einen dieser 51 Fakten noch glaubt. Sie wurden alle mittlerweile als falsch bewiesen. Und nicht nur, was die Bibel über Wissenschaft sagt, ist korrekt, sondern auch, was sie nicht sagt. Interessant ist auch, wenn wir uns anschauen, Wissenschaftler haben damals gesagt, und auch die Seefahrer waren überzeugt, dass die Erde eine Scheibe ist. Gerade die Seefahrer hatten Angst, wenn sie zu weit fahren, dass sie dann irgendwann runterkippen und dann irgendwo landen. Und es gab dann so Forscher wie Kopernikus oder Christopher Columbus, die versuchten zu beweisen, dass die Erde rund ist. Alles, was sie hätten tun müssen, wäre in die Bibel zu schauen. Denn die Bibel sagt folgendes, Jesaja 40, Vers 22, Gott thront hoch über dem Erdkreis. Das Wort Erdkreis, das griechische Wort, ist das Wort, wo wir heute Globus von haben. Also hätten sie reingeschaut, hätten sie gewusst, oh, die Erde ist keine Scheibe, die Erde ist ein Kreis. Oder für viele Jahrhunderte gab es die Vorstellung, dass die Erde hochgehalten werden muss, damit sie nicht runterfällt. Die Griechen dachten, dass sie auf Atlas Schultern ruhte. Die Hindus dachten, dass die Erde auf der Schulter eines Elefanten steht und der Elefant steht auf einer Schildkröte. Die Ägypter, von denen wir wissen, dass es eine der hochgebildetsten Kulturen der damaligen Zeit waren, sie glaubten, die Erde ruht auf 5 starken Säulen. Aber alles, was sie hätten tun müssen, wäre in das älteste Buch der Bibel zu schauen, und zwar das Buch Hiob. Es ist nicht das erste Buch Mose, weil letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, dass die Bibel nicht zeitlich chronologisch aufgebaut ist, sondern nach Buchkategorien aufgebaut ist. Das älteste Buch ist das Buch Hiob. Und Hiob 26, Vers 7 sagt, er spannt den Norden aus über den Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Die Erde muss nicht hochgehalten werden. Gott hat sie aufgespannt über den Nichts. Und woher konnte Hiob das wissen? Vielleicht hat Hiob nicht die Bibel geschrieben, sondern vielleicht, wie wir letzte Woche uns angeschaut haben, ist Gott der Autor der Bibel. Ein weiterer Punkt, den ich sehr interessant fand, ist, dass für viele Jahrhunderte angenommen worden ist, dass man die Anzahl der Sterne zählen kann. Und zwar Hipparchus 150 vor Christus sagte, die Anzahl der Sterne beträgt 1022. 300 Jahre später, im Jahr 150 nach Christus, erstellte Ptolemais einen Katalog der Sterne und zählte nur und sagte, ah, der hat sich verzählt, es sind nicht 1022, es sind 1026 Sterne. Und ich sehe schon ein bisschen, ihr schmunzelt ein wenig. Heute schätzen die Wissenschaftler die Zahl der Sterne auf 10 hoch 25. Also eine 1 mit 25 Nullen. Und diese Zahl ist sich schwierig vorzustellen, deswegen habe ich versucht, das mal ein bisschen runterzubrechen. Also, wie lange braucht ein Computer, wenn er 10 Milliarden Zählungen pro Sekunde ausführen kann? Nach einer Sekunde hat er 10 Milliarden Sterne gezählt. Nach 2 Sekunden 20 Milliarden gezählt. Nach 3 Sekunden 30 Milliarden Sterne gezählt. Also dieser Computer müsste 30 Millionen Jahre zählen, damit er alle Sterne zählen konnte. Niemand kann die Sterne zählen. Und das hätten wir auch wissen können, hätten wir einfach in der Bibel gelesen, weil Jeremia 33, Vers 22 sagt, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und so unmessbar wie der Sand am Meer. Die Sterne sind nicht zu zählen. Ein weiteres Beispiel. Die Wissenschaft nahm an, dass zu viel Blut Krankheit bewirken würde. Es gab eine Lehre, die man Humoralismus nannte. Hippokrates lehrte dieses Konzept in der Medizin und es geht um Körperflüssigkeit. Also Hippokrates lehrte, dass der menschliche Körper Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle enthält. Dass diese Dinge, die die Konstitution des Menschen ausmachen und für Schmerzen und Gesundheit zuständig sind. Und ein Ungleichgewicht dieser 4 Substanzen wäre der Grund für alle Krankheiten. Deswegen, wenn man krank war, versuchte man sich der Körperflüssigkeiten zu entleeren. Daher kam die medizinische Anwendung des Aderlasses. Ja, und man schnitt den Körper an einer Vene auf und wollte durch das Ablassen des Blutes das Ungleichgewicht der Körperflüssigkeiten wiederherstellen, um die Person zu heilen. Durch diese Methode des Zuaderlassens wurde George Washington, der erste amerikanische Präsident, getötet. Er wurde 4-mal zu Ader gelassen, hat über 40% seines Blutes verloren. Er leidete an einer Kehlkopfentzündung und die Ärzte sagten, okay, einfach Blut ablassen, das wird schon irgendwie wieder gehen. Aber die Ärzte lagen total falsch. Und das ist nicht einmal 200 Jahre her, dass man sowas angewandt hat. Alles, was sie hätten tun müssen, wäre in die Bibel zu schauen. Denn die Bibel sagt, 3. Mose 17, Vers 11, denn im Blut ist das Leben. Im Blut ist das Leben. Deswegen versuchen die Ärzte heutzutage, dir nicht Blut wegzunehmen, sondern mehr Blut zu geben, der Bluttransfusion. Und deswegen immer wieder die Ermutigung, spende Blut. Wir brauchen Blut, dass wir Blut hinzufügen können, auch wenn Menschen Blut verloren haben. Weil Blut Leben rettet. Im Blut ist das Leben. Und nur nebenbei, Side Note, deswegen bin ich gegen Abtreibung. Denn schon 8 Tage nach der Empfängnis fließt Blut durch den Fötus. Und Leben ist im Fötus. Und deswegen sollten wir Leben schützen und bewahren. Und vielleicht denkst du, wow, jetzt wieder politisch. Nee, eigentlich sind es Werte und Ethik, hat das damit zu tun. All das zeigt auf, Psalm 12, Vers 6 sagt uns, an den Worten des Herrn gibt es nichts zu rütteln. Sie sind eindeutig und klar wie durch und durch gereinigtes Silber. Nummer drei von 7. Die Bibel ist prophetisch genau. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, okay? Jetzt wird es tricky. Die Bibel ist prophetisch genau. Kein Buch der Weltgeschichte hat erfüllte Prophetien. Das gilt nur für die Bibel. Und dieser Punkt birgt großes Risiko, denn du schreibst nicht einfach nur ein Buch, wo du sagst, hey, hier ist ein Buch mit Werten und glaub dran, sondern jetzt machst du auch Vorhersagen. Denn es braucht nur eine Prophetie, eine Vorhersage, die nicht eintrifft. Und du kannst einfach sagen, du kannst das ganze Buch widerlegen. Und jetzt gibt es in der Bibel 3268 Prophetien in der Bibel, die sich erfüllt haben. Das sind nicht etwa so nette Prophetien wie Prophezeiungen über Jesus. Ja, er wird ein kleines Baby sein und er wird nett und freundlich sein, sondern wenn es um Prophetien der Bibel geht, dann ist es ja wirklich spezifische Angaben. Er wird in Bethlehem geboren werden, er wird in Nazareth aufwachsen, er wird in einem Esel einreiten nach Jerusalem. Also ganz genaue, spezifische Prophezeiungen und auch nicht kurz vorher. Das heißt, okay, jetzt wird der gleich geboren, die sind schon in Bethlehem und sagt, ja, er wird in Bethlehem geboren, sondern in der Bibel geht es darum, dass schon 400 Jahre bevor Jesus geboren worden ist, diese Prophezeiungen gegeben worden sind. Das wäre so, als hätte König Ludwig der 13. im 16. Jahrhundert gesagt damals, wie heute die Welt ticken würde. Total abgefahren, wenn man sich das vorstellt. Oder auch total verrückt, dass König David über den Kreuzestod von Jesus berichtet, obwohl es die Kreuzigung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Und er prophetisch darüber gesprochen hat. Also total faszinierend. Jede einzelne Prophetie in der Bibel wurde erfüllt. Es gibt noch einige Prophetien in der Offenbarung, die noch nicht eingetroffen sind, weil es um die Endzeit geht. Und wir werden uns in diesem Jahr auch noch das Buch der Offenbarung uns anschauen. Aber wenn alle anderen bisher erfüllt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Rest der Prophetien auch noch eintreffen wird. Einige sagen jetzt, ja, kann man ja so sagen, aber vielleicht sind die ganzen Erfüllungen nur zufällig geschehen. Kann er sagen, ich sage irgendwas und ach, heute ist schönes Wetter, vielleicht wird heute schönes Wetter und schönes Wetter. Ich habe eine Prophezeiung gemacht und heute ist schönes Wetter gewesen. Vielleicht ist es einfach im Laufe der Zeit einfach alles zufällig passiert. Und Wissenschaftler haben sich damit mal auseinandergesetzt, haben gesagt, okay, wie ist es möglich, dass all das zufällig einfach passiert ist? Und dafür gibt es eine mathematische Modellrechnung, okay? Für alle Prophetien wird die gleiche Grundwahrscheinlichkeit zugrunde gelegt, und zwar P gleich 0,5, also 50% ist wie bei der Münze, ich werfe sie hoch, 50% Wahrscheinlichkeit, entweder Zahl oder Kopf und so weiter. Also kann man es so machen. Und dann, wenn man es hochrechnet, also wir machen das ein bisschen höher, 0,5, weil einige Prophetien ja sich gedoppelt haben. Und dann gehen wir weiter. Bei 2 Prophetien wäre die Wahrscheinlichkeit 0,25%, 3 Prophetien 0,125%, bei 10 Prophetien, dass sie zufällig erfüllen, 0,00098%. Bei 3268 Prophetien, dass sie sich zufällig erfüllen, wäre die Zahl 1,7 mal 10 hoch minus 984. Das heißt 0 und dann folgen 983 Nullen und danach die Ziffer 17. Und ich habe mir gedacht, also ich brauche immer Bilder dafür, ja, weil das sind irgendwie Zahlen. Ich brauche Bilder dafür. Also wie können wir das Ganze uns bildlich vorstellen, dass die Prophetien, die in der Bibel sind, sich einfach zufällig erfüllt haben. Also ihr merkt sehr viel Kopf heute. Ich habe euch vorgewarnt, ja. Also die Zahl 1,7 mal 10 hoch minus 984 anhand von einem Ameisenmodell erklärt. Stellt euch vor, ich habe ein Glas in der Hand und dieses Glas ist voll mit Ameisen. Ganz viele schwarze Ameisen, aber eine rote Ameise ist dabei. Wenn ich jetzt mit verbundenen Augen in dieses Glas reinfassen werde und eine Ameise rausziehen werde, und zwar die rote Ameise möchte ich haben, ist die Wahrscheinlichkeit 5 mal 10 hoch minus 5. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach durch Zufall aus diesem Wasserglas die rote Ameise rausziehe, ist nur bei 5 mal 10 hoch minus 5. Also, wir brauchen mehr Ameisen, um die Wahrscheinlichkeit zu errechnen, dass alles zufällig passiert ist, was vorhergesagt worden ist. Also füllen wir eine Badewanne mit Ameisen. Und da sind ganz viele schwarze Ameisen. Eine rote Ameise ist in der Badewanne drin. Und ich verbinde mir die Augen und fasse in diesen Ekelhaufen mit Ameisen rein und ziehe eine Ameise raus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zufällig die rote sein würde, weil wir gehen davon aus, die Rechnung ist, 36 Millionen Ameisen passen in eine Badewanne, dann wären es 2,8 mal 10 hoch minus 8. Das wären also nur 25 zufällig erfüllte Prophetien. Also, was brauchen wir? Wir brauchen mehr Ameisen, damit wir an die Wahrscheinlichkeit, dass es alles zufällig eingetroffen ist, rankommen. Also, was machen wir? Wir füllen Portugal, das ganze Land Portugal, mit einer 5 Meter hohen Schicht von Ameisen. Alle schwarze Ameisen, eine rote Ameise ist dabei. Und ich fliege mit einem Flugzeug über Portugal. Sie lassen mich runter, ich springe runter mit meinem Fallschirm. Ich lande in einem 5 Meter Ameisenhaufen und mit verbundenen Augen ziehe ich eine raus und es ist die rote Ameise. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die rote Ameise gefunden habe, liegt bei 2 mal 10 hoch minus 20. Und das gilt schon als physikalisch unmöglich. Und das ist die Anzahl, wenn nur 65 Prophetien sich zufällig erfüllt hätten. Ja, also brauchen wir mehr. Wir werden also die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Also, was machen wir? Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen. Ja, wir füllen es, und das ist die Anzahl an Ameisen, ist 10 hoch 87. Und wenn ich dann die Luke aufmachen würde im Weltall und in diesem ganzen Ameisenhaufen im Universum rausgreife und dann zufällig die rote Ameise rausziehen würde, dann hätte ich 5 mal 10 hoch 806, dann hätte ich immer noch nicht, hätte ich 288 Prophetien, die sich erfüllt haben. Aber wir haben ja die Zahl 3268 zufällig erfüllte Prophetien. Was brauchen wir, um die Wahrscheinlichkeit, dass sich alles zufällig erfüllt hatte? Was für eine Anzahl an Ameisen bräuchten wir? Die Wissenschaftler haben hochgerechnet, wir brauchten 5 mal 10 hoch 896 Universen voll mit Ameisen, mit schwarzen Ameisen. Eine rote ist dabei. Dann hätte ich die Wahrscheinlichkeit,
die dazu zutrifft, dass all die Prophetien sich zufällig erfüllt hätten. Und vielleicht merkt ihr schon, ey, das sind ganz schön viele Zahlen, ganz schön verwirrend, aber vielleicht sagst du, das stimmt vielleicht gar nicht. Vielleicht waren es ja nur die Hälfte der Prophetien, die eingetroffen sind. Okay, sagen wir nicht 3268, sondern die Hälfte, keine Ahnung, was es ist. Aber wenn wir nur die Hälfte nehmen, dann wären wir bei 6 mal 10 hoch 406 Universen voll mit schwarzen Ameisen und eine rote ist dabei und ich fliege mit dem Raumschiff in die ganzen Universen, mach die Luke auf, ziehe eine raus und die rote ist dabei. Also wie ihr feststellt, es ist unmöglich. Die Schlussfolgerung ist sehr wichtig und deswegen habe ich sie einfach mal aufgeschrieben. Ich werde es mal vorlesen. Es ist also unmöglich, dass die prophetischen Aussagen der Bibel sich zufällig erfüllt haben. Der Einwand, die Prophetien haben sich im Laufe der Zeit zufällig erfüllt, ist mathematisch widerlegt. Da die prophetischen Aussagen sich nicht zufällig erfüllt haben, bedarf es einen allmächtigen, allwissenden Gott, der die Prophetien im Voraus nennen und später auch in die Realität umsetzen konnte. Wenn es also nur durch einen Gott möglich ist, haben wir durch unsere Rechnung einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis erbracht. Wir könnten also sagen, die Idee des Atheismus wurde mathematisch widerlegt. Und die Bibel drückt es wie folgt aus, 2. Petrus 1, Vers 21. Keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist erfüllt, im Auftrag Gottes geredet. Und kann ich die steile These anstellen, die Prophezeiungen der Bibel hatten ihren Ursprung nicht in Menschen, sondern in Gott. Und die Schreiber der Bibel hielten es im Auftrag Gottes fest, inspiriert durch den Heiligen Geist. Die Bibel ist verlässlich. Offenbarung 22, Vers 6 sagt, dann sagt der Engel zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Die Bibel ist zuverlässig und wahr. Und ich habe noch jede Menge Punkte vor mir. Ich werde jetzt ein bisschen schneller sein. Okay, Punkt Nummer 4 ist, die Bibel ist thematisch einheitlich. Die Bibel ist thematisch einheitlich. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen, deswegen hier nur kurz erwähnt. Die Bibel wurde in einem Zeitraum von 1600 Jahren in mehr als ein Dutzend Länder und drei Kontinenten von mehr als 40 Menschen in drei Sprachen geschrieben, mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Berufen. Wie konnte sich so ein einheitliches Bild geben? Der Koran wurde nur von einer Person geschrieben, Mohammed. Der buddhistische Kanon, eine Person. Die Analekten von Konfuzius, eine Person. Daher erwartet man, dass wenn es eine Person ist, dass sich auch thematisch das stimmt. Aber von so vielen Menschen in einem so langen Zeitabstand, da erwartet man Widersprüche. Aber alles, was übrig bleibt, ist ein Thema, ein Ziel, wo es hinrichtet, Jesus Christus sichtbar werden zu lassen. Deswegen sagt Jesus selber, Lukas 24, 27, dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Die ganze Bibel hat ein Thema, Jesus Christus. Punkt Nummer 5. Ist immer riskant, wenn man vorher sagt, wie viele Punkte man bringt, dann kann man nicht vorher aufhören. Ne? Also wir müssen jetzt bis 7 gehen, okay? Punkt Nummer 5, Jesus vertraut der Bibel. Und dann sagst du, okay, das ist jetzt das schwächste Argument. Aber wenn du ein Nachfolger von Jesus bist und Jesus dein Herr und Retter ist und er der Bibel vertraute, bedeutet das, dass du auch der Bibel vertrauen solltest. Matthäus 5, Vers 18. Denn ich sage euch, sagt Jesus, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Und ich möchte euch ans Herz legen, alle, die sich einen Bibelbastelbogen zusammengestellt haben. Das heißt, ihr habt entschieden, was ihr gut findet in der Bibel und was ihr richtig findet in der Bibel und was ihr eher nicht so cool findet und einfach weglässt. Ihr habt eure Bibel selber gebastelt. Ich glaube, die Herangehensweise ist sehr gefährlich. Denn wenn du nur glaubst, was du magst in der Bibel und du nicht glaubst, was du nicht magst in der Bibel, dann vertraust du nicht der Bibel, sondern du vertraust dir. Du hast eine Religion um dich selber aufgebaut und deine Bedürfnisse. Aber ich möchte immer wieder feststellen, dass ich nicht Gott bin. Gott ist Gott und ich nicht. Ich bin begrenzt. Ich weiß nicht alles. Und diese Welt weiß auch nicht alles. Die Wissenschaftler wissen nicht alles. Es gibt einen Gott, der größer ist. Der 6. Punkt ist, die Bibel hat alle Angriffe überlebt. Die Bibel hat alle Angriffe überlebt. Was die Frage aufwirft, warum wurde die Bibel überhaupt angegriffen? Warum wird so aggressiv gegen die Bibel vorgegangen? Die Bibel ist das am meisten verachtetste, verspotteste, geleugnete, umstrittenste, zensierte, diskutierteste, geächtete und zerstörteste Buch aller Zeiten. Ich habe Folgendes gefunden, in 157 Ländern dieser Erde ist die Bibel verboten und unerwünscht. In 157 Ländern. Und trotzdem gibt es sie immer noch. Sogar schlaue Menschen lehnten sich auf gegen die Bibel. Voltaire, der französische Philosoph, sagte im 18. Jahrhundert, innerhalb von 100 Jahren wird die Bibel vergessen sein. Also, das Einzige, was vergessen wurde, ist sein Zitat, aber die Bibel ist nicht vergessen. Und wisst ihr, was lustig ist? Als Voltaire gestorben ist, kaufte die französische Bibelgesellschaft sein Haus und heute ist das Haus, das damals Voltaire gehört hatte, der Sitz der französischen Bibelgesellschaft. Warum ist es so, dass die Bibel immer noch lebendig ist? 1. Petrus 1, Vers 24, das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Ich habe hier ein paar Fragen an dich, die du dir stellen solltest. Werde ich das Wort Gottes attackieren oder danach leben? Ich werde das Wort Gottes nicht ändern können. So ändern, dass es mir irgendwie passt, sondern ich werde mich verändern, meinen Lebensstil dem Wort Gottes anpassen. Werde ich es dekonstruieren oder werde ich es verteidigen? Werde ich der Welt folgen oder werde ich dem Wort folgen? Und hier ist mein letzter Punkt. Und das Interessante an diesem Punkt ist, den Punkt kannst du ausprobieren, praktisch anwenden. Ich bin überzeugt, wenn du es ausprobierst und all in gehst mit Gott, sein Wort liest und glaubst und danach lebst, wirst du Jesus Christus finden und ihn erleben. Aber es funktioniert nicht halbherzig, so ein bisschen. Sondern Jeremia 29, Vers 13 sagt Folgendes. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Der christliche Glaube funktioniert nicht halbherzig. Ich sage den Leuten immer, folge ganz Gott nach oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist für mich ein ganzer Unsinn. Lass das Wort Gottes sein Werk in deinem Leben verbringen. Und da kommen wir zu Punkt 7 und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Die Bibel hat lebensverändernde Kraft. Die Bibel hat lebensverändernde Kraft. Ich versichere dir, wenn du am Wort Gottes festhältst, auch wenn es unbequem ist, wird es seine Kraft in deinem Leben freisetzen. Das, was mein Leben verändert hat, war Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und du kannst diesen Vers einfach lesen, aber als ich mich diesem Vers gestellt habe, hat das mein Leben verändert. Da ist ein Gott, der mich so sehr liebt. Und nicht Liebe nach Leistung, weil so bin ich aufgewachsen, Liebe nach Leistung, sondern eine bedingungslose Liebe, die nicht abhängig von meiner Performance ist, die nicht abhängig ist, wie gut ich gebetet habe, wie viel ich in der Bibel gelesen habe. Und das hat mein Leben verändert, dass ich nicht mehr getrieben durchs Leben laufen muss, sondern weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Ich bin nicht abhängig von den Ermutigungen von außen, dass Leute sagen, oh, aber eine nette Predigt heute, oh, brauche ich nicht mehr, weil ich weiß, dass ich geliebt bin von Gott und das reicht. Das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Du solltest nicht einfach nur eine Bibel haben. Es reicht nicht nur aus, die Bibel irgendwo im Regal stehen zu haben, dass sie verstaubt. Wir sollten uns an dem Wort Gottes festhalten. Nicht nur jeden Sonntag, sondern Tag für Tag daran festhalten. Denn wir sind Nachfolger von Jesus. Und vielleicht fühlt sich das nicht spektakulär an und vielleicht hast du keine Gänsehaut, wenn du morgens in der Bibel liest. Ist in Ordnung. Weil Gott ist nicht an unseren Gefühlen gebunden. Gott ist größer als unsere Gefühle. Aber das, was es machen wird, ist, es wird dich an den Punkt bringen, wo du die Wahrheit der Bibel erkennen wirst. Und das Wort erkennen im Griechischen ist mega spannend, weil das Wort erkennen bedeutet, eine persönliche, lebensverändernde Begegnung mit der Wahrheit zu machen. Und das wird passieren, wenn du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und wenn du offen reingehst und sagst, hey, ich möchte all in Gott gehen mit dir. Was hast du zu mir zu sagen? Wenn du das wirklich machst und dich danach ausstreckst, dann wird das passieren. Du wirst eine Begegnung mit der Wahrheit haben. Und diese Wahrheit von Gottes Wort wird Freiheit in unser Leben hineinbringen. Denn das ist das, was Gott möchte. Er möchte uns Freiheit schenken. Und dann werden wir Kraft finden, Antworten finden, Hoffnung finden im Wort Gottes. In einer Welt voller Chaos findest du Frieden durch die Worte von Jesus. Du findest eine Freude unabhängig von deinen Umständen durch die Wahrheiten der Bibel. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, halte fest am Wort Gottes. Auch wenn es da Dinge gibt, wo du sagst, es regt mich auf. Okay, mich auch. Aber halt trotzdem fest und bleib dran. Orientier dich an das, was Gott gesagt hat. Und ich möchte schließen mit einem Gebet. Und ich lese es einmal vor. Und wenn du das glaubst, würde ich das gerne gemeinsam mit dir beten. Und vielleicht können wir es mal an die Wand, Leinwand werfen. Und dieses Gebet, ich habe es so formuliert. Lieber Gott, von diesem Tag an werde ich die Bibel als dein fehlerloses Wort annehmen und sie zur höchsten Autorität für mein Leben machen. Auch wenn ich sie nicht verstehe, wenn sie nicht populär oder einfach ist oder sogar, wenn es mir nicht gefällt, du bist Gott und ich nicht. Danke, dass du mich genug liebst, um durch dein Wort zu mir zu sprechen. Ich möchte dein Wort lieben, dein Wort lernen und dein Wort leben. Wenn du die Freiheit hast, lass uns das gemeinsam beten, als ein Bekenntnis in dieses Jahr reinzugehen, zu entscheiden, Gott ist Gott, ich nicht. Lieber Gott, von diesem Tag an werde ich die Bibel als dein fehlerloses Wort annehmen und sie zur höchsten Autorität für mein Leben machen. Auch wenn ich sie nicht verstehe, wenn sie nicht populär oder einfach ist oder sogar, wenn es mir nicht gefällt. Du bist Gott und ich nicht. Danke, dass du mich genug liebst, um durch dein Wort zu mir zu sprechen. Ich möchte dein Wort lieben, dein Wort lernen und dein Wort leben. Amen. Dieser Moment ist der Punkt, wo du dich entscheiden kannst, nach dem, was du gehört hast, zu leben. Und ich habe mein Bestes gegeben, um deinen Verstand irgendwie zu erreichen. Aber Glaube lebt sich nicht einfach nur auf Verstandesebene, sondern es hat viel mit deinem Herzen zu tun. Gott möchte dein Herz erreichen. Die Bibel drückt es wie folgt aus: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Du wirst nicht gerettet, weil du alles verstanden hast im christlichen Glauben oder weil du die Bibel auswendig kennenlernst, sondern wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Herr ist. Und mein Gebet ist, dass du heute spürst, dass Jesus an deiner Herzenstür anklopft. Und er sagt, bei all den intellektuellen Dinge, die es über den Glauben zu erfahren gibt, gibt es einen Gott, den du persönlich erleben kannst, der in dein Herz und dein Leben rein möchte. Und ich glaube, dass heute Morgen Leute hier sind, die bisher einfach nur in die Kirche gegangen sind. Oder vielleicht hast du festgestellt, irgendwie bin ich lau geworden. Irgendwie ist die Begeisterung und die Faszination von Jesus verloren gegangen in meinem Leben. Vielleicht bist du auch irgendwie, hast du gemerkt, du hast dich vom Glauben distanziert oder vielleicht weißt du noch nicht mal, ob du an das Ganze glauben kannst oder möchtest. Ich glaube, heute ist ein guter Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, wenn du wirklich real bist, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich in meinem Leben haben. Und dir nicht nur intellektuell nachfolgen, sondern mit meinem ganzen Herz und meinem ganzen Leben. Vielleicht können wir die Augen in einem Augenblick schließen. Vielleicht kannst du einfach reflektieren, wo stehst du gerade in deinem Leben? Fühlst du dich so an, dass Gott weit weg von dir ist? Hast du das Gefühl, du bist close mit ihm? Close wie nie zuvor? Oder merkst du irgendwie, Gott, brauche ich ein neues Brennen für dich, eine neue Liebe für dich? Oder vielleicht merkst du, dass heute der Zeitpunkt ist, das erste Mal diese Entscheidung zu treffen, Jesus sei der Herr in meinem Leben. Ich möchte dich einladen, dass du das Gebet zu deinem Gebet machst. Vielleicht kannst du es einfach für dich persönlich im Stillen in deinem Herzen beten. Jesus, ich glaube dir. Nicht nur in meinem Kopf, sondern in meinem Herzen. Heute gebe ich dir mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Ich möchte all in mit dir gehen. Ich glaube, du bist der wahre, lebendige Gott. Ich glaube, du bist der Herr meines Lebens. Ich glaube, du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben und wieder auferstanden. Heute setze ich meinen Glauben in dich und möchte dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Amen.